Liebe Gäste, ich sehe, viele von Ihnen haben schon Platz genommen, ganz gespannt auf den Schlussvortrag. Ich habe eben schon in der Pause sehr viele angeregte Diskussionen gehört. Ich glaube, es ist schon ganz, ganz vieles gut bewegt und inspiriert. Und jetzt kommen wir zum Abschlussvortrag mit Dr. Markus Müller zum Thema Alter, der angefochtene Höhepunkt des Lebens. Lieber Markus, es ist mir eine große Freude, dich hier heute zu begrüßen. Dann darf ich dir gerade das Wort übergeben. Wunderbar.
Ganz herzlichen Dank. Das ist für mich ein großes Vorrecht, heute diesen vollen Tag, diesen begeisternden Tag miterleben zu dürfen und jetzt nochmal einen Beitrag zu diesem hochspannenden Thema geben zu dürfen, Psychotherapie im höheren Lebensalter. Thema und Titel des folgenden und jetzt eben letzten Referates: Alter, der angefochtene Höhepunkt des Lebens. Es geht zum Abschluss dieses Tages, also nochmal um das Thema Alter ganz generell, ohne speziell jetzt methodische Aspekte oder spezielle Herausforderungen in den Vordergrund zu stellen. Es geht um das Alter, von dem wir alle bekanntlich betroffen sind. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich durfte als Heilpädagoge während der letzten 12 Jahre in einer Institution Menschen im Alter, im hohen Alter, auch sterbende Menschen begleiten. Man sagt, es seien etwa 700 Leute gewesen. Dabei bin ich nicht primär Wissenschaftler, nicht primär Therapeut, nicht primär Seelsorger, am ehesten vielleicht Pädagoge, aber das ist sowieso eine heikle Sache im Bereich des Alters, Pädagoge zu sein. Aber irgendwie hat es doch in etwa geklappt. Ganz bestimmt stehe ich der Individualpsychologie und der Logotherapie vermutlich am nächsten. Habe dann selber nochmal eine Weiterbildung gemacht der Frage der Begleitung von Menschen mit traumatischen Erfahrungen, weil meine Annahme doch die war, in Heimen, in Institutionen drin sind 10-15% der Menschen betroffen von traumatischen Erfahrungen. Nicht zuletzt Menschen auch mit Kriegserfahrung in Deutschland 1939 bis 1945. Was ich als erstes an dieser Stelle auf gar keinen Fall verpassen möchte, Ihnen einfach allen, die Sie Menschen begleiten, im Alter begleiten, einfach herzlich zu danken. Ich finde es etwas Großartiges, dass Menschen sagen, ich bin bereit, Menschen, andere Menschen therapeutisch, seelsorgerlich, wie auch immer zu begleiten. Dafür ein ganz, ganz herzliches Danke an alle, die das tun. Ich habe gerade in den letzten paar Tagen 2 Menschen gehört, die gesagt haben, der eine war 60, die andere Person war 85, hat gesagt, ich bin in Therapie und das ist mir eine große Hilfe. Das finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Danke an alle, die sich hier investieren. Gerne würde ich jetzt in den nächsten paar Minuten, nächsten 40 Minuten, 4 Fragen etwas nachspüren. Das sind sehr, sehr einfache Fragen. Da kann man sich richtig entspannen nach diesem vollen Tag, heute Morgen, heute Nachmittag. Vielleicht braucht man allerdings dann auch ein bisschen Verdauungszeit, je nachdem mal schauen. Die 4 Fragen, die ich mir überlegt habe oder denen ich gerne nachspüren würde: Was eigentlich macht das Alter zum Höhepunkt des Lebens? Das klassische Bild, ich zeige Ihnen das auf der Folie, das kennen wir: Aufstieg, Abstieg. Könnte es nicht auch anders sein? Nämlich, dass nicht plötzlich so in der Mitte des Lebens langsam ein Abstieg kommt, sondern dass es weiter ein Aufstieg ist. Haben wir nicht Grund, diese Kurve möglicherweise so zu zeichnen? Ich gehe nochmal zurück zu den Fragen. Wie eigentlich denken wir als Begleitpersonen Alter? Wir alle haben unsere Vorstellungen vom Alter. Wir alle denken, ob Ärzte, Ärztinnen, Psychologe, Psychologin, wir alle denken Alter. Die Frage ist bloß wie. Das dritte: Was heißt angefochtenes Alter? Ein vielleicht etwas eigentümlicher Begriff. Und das vierte: Wann hätten wir in 10 Jahren guten Grund, glücklich und zufrieden mit uns selber zu sein? Anders gefragt: Wann wäre die Aussage berechtigt? Wir hier haben einen guten Job gemacht. Das wäre dann die vierte Frage. Dazu werde ich jetzt zu allen Fragen je 5 und einmal 6 Hinweise geben. Und wer schnell rechnet, kommt auf 21. Und ich dachte, das könnte vielleicht sinnvoll sein am Anfang des 21. Jahrhunderts. Zur ersten Frage, das klassische Bild also von vorhin. Das erste, Sie sehen es hier noch, alter Aufstieg und dann Abstieg. Die Frage ist bereits gestellt, haben wir nicht allen Grund, die Kurve anders zu zeichnen? Und wenn ja, warum? Und dazu 5 Hinweise. Einfach interessant, dass alte Menschen einige Dinge ganz grundsätzlich besser können als junge. Wir alle kennen vermutlich den Unterschied zwischen der kristallinen Intelligenz und der fluiden Intelligenz. Wir kennen vielleicht dieses eine Bild hier, dass alte Menschen einfach insgesamt einige Dinge besser können als junge Menschen. Beispiele: Sie denken zwar langsamer, das kann ja sein, aber immerhin bis zu Ende. Zusammenhänge benennen, Turbulenzen im Alltag abfedern, sich sprachlich besser ausdrücken, dann die emotionale Intelligenz und die Frage der Resilienz. So als einige Dimensionen, wo nachgewiesen ist, dass ältere Menschen stärker sind als jüngere Menschen. Hinweis 2. Vermutlich kennen Sie diese ganz simple Aufgabe. Was fällt Ihnen bei folgenden 4 Rechnungen auf? Ich lasse Sie jetzt nicht raten und weiß ich was alles. Es ist eine naive Frage, aber die Versuchung liegt ja nahe. Und 95% der Menschen, der älteren Menschen, sagen, eine ist falsch. Vermutlich ist niemand von Ihnen, Sie alle haben jetzt gesagt, 3 sind richtig, sehr gut. Also ist es nicht so im Älterwerden, dass wir eben einen sehr guten, geübten Blick haben für das, was nicht stimmt, das, was nicht richtig ist und ganz schlecht geübt sind in dem, was ist denn eigentlich richtig, was stimmt denn eigentlich? Die Frage, was sieht eine alte Person bei sich und was sehen die anderen? Warum nicht? Alter ist grundsätzlich, wenn 3 richtig sind hier, übertragen, könnte man nicht sagen, Alter ist grundsätzlich eine gesunde Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob dieser Satz akzeptabel ist hier in diesem Rahmen an diesem Tag, aber ich bleibe mal dabei, warum eigentlich nicht Alter als grundsätzlich gesunde Angelegenheit zu sehen, auch wenn Alter von zunehmenden Verletzlichkeiten, von Vergänglichkeit gekennzeichnet ist. Dritter Hinweis, der alte Mensch hat unsäglich viel Erfahrung. Diese Erfahrung hat das Potenzial, zu Weisheit zu werden. Wir alle wissen, Erfahrung allein macht nicht weise. Aber die Auswertung dieser Erfahrung könnte zu Weisheit führen. Erfahrung ist das Rohmaterial für Weisheit. Warum eigentlich nicht? Es ist eine Lüge zu meinen, dass einzelne Herausforderungen, Lebensprobleme und weiß ich was, diese Weisheit zunichte machen. Ich habe selber eine Datei mit vermutlich 1200 oder 1400 Zitaten von Menschen, nicht im Höhepunkt ihres Lebens, sondern viel eher am Tiefpunkt ihres Lebens. Es ist auch für mich immer wieder sehr entspannend, diese Zitate nachzulesen. Und in der Tat, mir kommt Weisheit entgegen, egal ob da sich viele, viele Probleme dahinter auftürmen. Meine Frage an die Therapie, ist es nicht unsere Aufgabe, genau diese Weisheit zu fördern, indem wir dieses Rohmaterial der Erfahrungen mit den Gegenüber auswerten und die Frage stellen, was erweist sich denn eigentlich als wahr, als Wahrheit oder anders ausgedrückt, was bewährt sich denn eigentlich in Ihrem Leben? im Umgang mit bestimmten Krisensituationen. Übrigens bei alten Menschen auch an Tiefpunkten des Lebens gibt es immer wieder humoristische Angelegenheiten. Neulich habe ich jemanden gefragt, die etwas über 90 ist, Geburtstag gefeiert hat und gerade neu Uroma geworden ist. Und was mache ich dann? Ich frage dann, ist es eigentlich schön, Urgroßmutter zu sein? Ich habe da keine Erfahrung. Dann hat sie gesagt, ja, das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Das Einzige, was ich nicht verstehe, dass meine Tochter schon Oma ist. Oder jemand anders, wo der Arzt sagen würde, ziemlich in demenziellen Entwicklungen drin, sagt, also ich werde einfach immer wieder älter, ich kann die Handbremse nicht mehr anziehen. Das sind da so Sprüche, die finde ich sehr schön. Vierter Hinweis, alte Menschen haben mehr als je zuvor in ihrem Leben die Vergänglichkeit und ihr irdisches Ende vor Augen. Wenn man in die Welt der Psalmen schaut, als Kulturgut, mindestens als Kulturgut in der jüdischen und in der christlichen Tradition, dann sieht man, kann man lernen, dass der Blick auf das Ende eben tatsächlich ein kluges Herz macht. Und ich erwarte nicht, dass ein 25-Jähriger, der diesen Blick aufs Ende hat, aber ich merke, dass sehr viele 70, 75, 80, 90-jährige Menschen diesen Blick irgendwo plötzlich haben. Und dann ist nur die Frage, wollen wir es zulassen? Lassen wir es zu? Dann hat es die Konsequenz eines klugen Herzens. Warum eigentlich nicht? Alte Menschen, und ich spreche an der Stelle vom dritten Drittel des Lebens, sind deshalb immer auch Lehrmeister der Klugheit, wenn sie sich getrauen, diesen Blick bis zum Ende zu haben. Dies längst, wenn nicht alle Probleme halt gelöst sind und wir ihnen an allen Stellen helfen konnten. Der Grund möglicherweise, sie sind eben selber, wie verschiedene schon angedeutet haben, selber in der Hochschule des Alters. Am Rande, es gibt eine Untersuchung, die Denise Battaglia in ihrem Buch Leben, Tod und Selbstbestimmung beschreibt. Menschen, die bis zum Ende ihres Lebens denken können, diese Menschen bleiben ihren Prinzipien eher treu, bauen mehr liebevolle Beziehungen auf, sind gütiger und friedfertiger, sind im Ganzen zufriedener mit ihrem Leben, zeigen sich hilfsbereiter gegenüber Fremden, sind einfühlsamer, toleranter und gerechter. Und sie leben gesünder. Also der Blick aufs Alter in der Hochschule des Lebens, warum eigentlich nicht? Hinweis 5, bei alten Menschen hat gerade etwas begonnen. Ich selber bin nicht der größte Freund der Theologie, oftmals, aber es gibt Leute, Theologen, die ich sehr, sehr schätze. Einer davon ist Professor Hans-Joachim Eckstein. Das wäre ein Geheimtipp zur Lektüre. Er nämlich spricht im Leben eines Menschen von einer ablaufenden Geschichte und von einer anlaufenden Geschichte. Er bezieht sich hier auf das Neue Testament, wo unterschieden wird zwischen einem äußeren Menschen und einem inneren Menschen. Die Formulierung von Hans-Joachim Eckstein aus meiner Sicht sehr einleuchtend, hilfreich. Es gibt eine anlaufende Geschichte und eine ablaufende Geschichte. Und die Frage ist immer, welche Geschichte unterstützen wir als Menschen in der Begleitung von anderen? Ich selber habe gesagt, also 51% meiner Begleitung von Menschen, von älteren Menschen, sollten die anlaufende Geschichte und nicht die ablaufende Geschichte betreffen. Ich sage damit nicht, dass die ablaufende Geschichte nicht sehr, sehr wichtig ist, aber ich glaube, die anlaufende Geschichte zu beachten, da haben wir noch einiges Potenzial. Die 5 Hinweise kurz in der Zusammenfassung. Kristalline Intelligenz erweist sich als überlegen. Alter ist grundsätzlich eine gesunde Angelegenheit. Es ist nicht mehr richtig als falsch. Erfahrung als Rohmaterial für Weisheit. Der naheliegende Blick auf das Ende macht klug. Und 2 Arten von Geschichte im Älterwerden. Wieso nicht zu sagen, wenn das so ist, könnte Alter wirklich Höhepunkt des Lebens sein? Ich komme zu Frage 2. Frage 2: Wie denken wir als Begleitende eigentlich Alter? Es gibt ein Buch von Rebecca Levi, das hat mich sehr beeinflusst. Dieses Buch heißt «Du bist so alt, wie du dich denkst». Wir alle kennen die Formulierung «Du bist so alt, wie du dich fühlst». Sie sagt, das ist eine sehr große Lüge, weil ich kann mich immer als 20-jährig empfinden. Das Problem sind einfach die anderen, die schon merken, dass ich noch 10 Jahre älter bin, als dass ich tatsächlich bin. Also von daher eine trügerische Angelegenheit, du bist so alt, wie du dich fühlst. Becca Levi schreibt, du bist so alt, wie du dich denkst. Die Frage also, wer nun sind wir als Fachperson, als Begleitperson, als Therapeuten, Therapeutinnen im Hinblick auf unser eigenes Alter und Älterwerden? Wo stehen wir selber in der Frage Alter? Wie denken wir Alter und Älterwerden? Möglicherweise spüren wir bereits, dass es für uns nie nur darum gehen kann, irgendeine gute Methode anzuwenden, dass Älterwerden ein bisschen besser wird. Meine Erfahrung ist die, je älter die Person ist, die wir begleiten dürfen, desto entscheidender sind wir als Personen, nicht nur als Personen, die etwas können, sondern desto entscheidender sind wir als Personen. Das heißt, das, was ohne Worte unserem Gegenüber begegnet. Und je älter die Menschen sind, die wir begleiten dürfen, desto entscheidender ist das und vermutlich auch desto mehr können diese Personen wahrnehmen, wer ihnen denn begegnet in der ganzen Begleitung. Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen, die wir in uns tragen. Dazu auch wieder ein paar Hinweise. Erster Hinweis: Wir als Fach- und Begleitpersonen stehen in einem stark empfundenen Mentalitätsdilemma, so würde ich das gerne nennen, in einem Mentalitätsdilemma. Ich möchte das gerne erläutern. Wir versuchen meistens, ältere Menschen zu einem konstruktiven, positiven, hoffnungsvollen Älterwerden anzuleiten. Wir wollen doch, dass sie ein konstruktives Bild haben. Gleichzeitig sind wir herausgefordert, für uns selber Alter als etwas Konstruktives zu empfinden. Und nach meinem Empfinden besteht hier ein Dilemma. Wenn Sie wollen, könnte ich einen kleinen Test mit Ihnen machen. Der Test würde etwa heißen, Sie jetzt als Begleitpersonen, wenn ich Sie 10 Jahre jünger schätze, als dass Sie tatsächlich sind. Nehme ich mal an, dass die meisten von Ihnen sagen würden, oh, das ist aber toll, dass der mich so sieht. Sie würden es als Kompliment empfinden. Schätze ich Sie als 10 Jahre älter, als Sie sind? All diejenigen, die das als Kompliment empfinden, können mich bei meinem Ausgang ansprechen und sagen, für mich ist es ein Kompliment, wenn Sie mich 10 Jahre älter schätzen, als dass ich in der Tat bin. Das Grundgesetz, je älter jemand ist, den wir begleiten dürfen, desto mehr spürt er bei uns, wer wir sind, was wir dem anderen entgegenbringen, wer wir eben sind. Ist für uns Alter und älter eben auch möglicherweise ab 50 oder 60 nur noch ein Abstieg? Oder könnte sein, dass das entscheidende Therapeutikum ist in der Begleitung mit alten Menschen, dass wir selber uns entschieden haben, dass irgendwann nicht der Abstieg kommt, sondern tatsächlich der Höhepunkt meines Lebens noch vor mir liegt. Hinweis 2: Jeder Beruf hat so seine typische Denkweise. In der Wissenschaftstheorie nennt sich das Paradigma. Im Bereich der Begleitung von älteren Menschen gibt es zumindest 4 berufliche Paradigmen, wenn man so will, oder eben beruflich ausgerichtete Denkweisen. Sie haben, vor allem wenn sie verabsolutiert werden, ziemlich gefährliche Schlagseiten. Ein Problem vor allem, wenn sie eben nicht reflektiert sind. Ich nenne diese vier beruflich ausgerichteten Denkweisen einfach mal. Zum ersten der medizinisch krankheitsorientierte Ansatz. Das zweite das psychologisch selbstoptimierende Denken. Das dritte das juristisch anspruchsorientierte Denken. Ich habe ein Recht auf. Viertens das ökonomisch nützlichkeitsorientierte Denken. Was bringt es eigentlich? Und damit sind wir bei der Sinnfrage, die heute Morgen schon öfters mal zur Sprache gekommen sind. Wer sind wir? Die Antwort, wir sind die, die zu Recht ein eigenes Berufsdenken haben, die aber auch fähig sind, ihr eigenes Denken, also ihr eigenes Paradigma, kritisch und mündig zu reflektieren. Menschen im dritten Drittel des Lebens wollen konkrete Hilfe, aber genau dabei sind sie gleichzeitig sensibler als früher in ihrem Leben für das Denken, das ihnen meist unausgesprochen entgegengebracht wird. Hinweis 4, wir haben schon die vier Rechnungen gesehen. Hier nochmals eine Aufgabe zum genauen Hinschauen. Ich könnte Sie fragen, wie viele Quadrate sehen Sie hier? Vermutlich werden alle sofort sagen 30, das wäre richtig. Allerdings ist meine Erfahrung eher die, dass es beginnt bei 16 und 17, ziemlich einleuchtend, dann 20, dann 22, vielleicht 26, aber es sind 30. Sie können nachzählen. Ich lasse Ihnen die Folie hier noch ein bisschen stehen. Die Übertragung auf die Situation von uns in der Begleitung ist eigentlich ganz simpel. Sehen wir den Zusammenhang nicht nur vom Klienten, von meinem Gegenüber und dem Problem und dem Ziel, sondern sehen wir auch den Zusammenhang zu uns als einzelne begleitende Personen. Nicht nur das Problem einer Person ist entscheidend, sondern das, was wir ihr ausgesprochen oder unausgesprochen entgegenbringen. Und dafür Einblick zu kriegen, das ist eine kleine Übung dazu. Ich mache einen vierten Hinweis. Die Sonnenhalde hat ja gerade ihre einzigartige 125-jährige Geschichte gefeiert, wenn ich richtig informiert bin. Die Sonnenhalde ermöglicht uns diesen Tag und bezüglich psychologischer Leistungen konnte man scheint in der Presse nachlesen, dass die Sonnenhalde einsame Spitze sei. Herzlichen Glückwunsch. Das einzigartige Unternehmen, darauf will ich aus, hat eigenartigerweise eine Gründung von Diakonissen, also von Menschen, die ihr Leben Gott verfügbar gemacht haben. Ihnen ist scheinbar die Verbindung von christlichem Glauben und wissenschaftlichem Denken gelungen. Mein vierter Hinweis vor diesem Hintergrund betrifft diesen Zusammenhang von Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit und christlichem Glauben, dessen Ressourcen meines Erachtens an vielen Stellen nicht wirklich ausgeschöpft sind. Meine Frage ist manchmal, ignorieren wir nicht fahrlässig an einigen Stellen die Ressourcen aus diesem kulturellen Erbe? Ich nenne drei simple Beispiele. Und manchmal helfen eben einzelne Personen am meisten. Nicht geholfen, und wir lernen ja auch aus Dingen, die nicht hilfreich sind. Nicht geholfen hat zum Beispiel der therapeutische Versuch, dem alten David, den vielleicht einige kennen, im Sterben, als er so gefroren hat, ihm ein junges Mädchen zur Seite ins Bett zu legen. Das war ein therapeutischer Versuch, der nicht unbedingt gelungen ist. Auch das kann man in der Bibel lernen. Oder der alte Noah, wer da mal nachlesen will, im dritten Drittel seines Lebens, so nach dem Motto, du hast jetzt das Recht, dich auszuruhen, war der therapeutische Versuch, ihm zu ermöglichen, einen Weinberg anzupflanzen. Nicht eine goldene Idee. Das, was passiert ist, können Sie gerne nachlesen. andere Person, der Samuel, den Sie vielleicht auch kennen, wiederum ist beschrieben als einer, der gegen das Ende seines aufregenden Lebens viel Grund gehabt hätte, sich zurückzuziehen, ist allerdings nochmal zweimal aufgebrochen und hat im dritten Drittel seines Lebens Bedeutendes getan. Sein Potenzial war die Bereitschaft, nochmals aufzubrechen. Und ein letzter Hinweis dazu, das Ehepaar Elisabeth und Zacharias. Kinderlos, was damals ziemlich schwierig war, werden im Neuen Testament beschrieben als Menschen, die nicht Verhinderer des Neuen waren, sondern Ermöglicher des Neuen waren. Elisabeth und Zacharias, wenn man so will, sind die Brückenbauer zwischen Altem und Neuem. Und wir sinnen ja etwas der Thematik nach, ist Alter nicht Höhepunkt des Lebens? Hier wären zwei Beispiele, die mir eindeutig sagen, absoluter Höhepunkt des Lebens. Und was sie in ihrem Alter bewirkt haben, unglaublich. Diesen kleinen Hinweis zu den Ressourcen, die wir möglicherweise da und dort als Begleitpersonen ignorieren und die uns vielleicht inspirieren könnten, nochmal Zugang zu neuen Ressourcen zu haben in unserer Begleitung von Personen. Hinweis 5, das muss natürlich jetzt kommen. Was könnte eine Denkweise sein, die uns als Begleitperson, als Therapeuten, Therapeutinnen, Ärzte und Ärztinnen, Seelsorger, Seelsorgerinnen, schlicht als Begleitungsperson angemessen ist? Ich würde gerne 5 Hinweise geben, von sicher 12 oder 15, die möglich wären. Kernmerkmale eines paradigmatischen Ansatzes, der Hoffnung machen könnte. Das habe ich wieder auf einer Folie geschrieben. Ich würde mal so zusammenfassend sagen, das Ja vor dem Nein. Für uns oft die Schwierigkeit, wir sehen ein Problem, das wir verändern wollen. Ich glaube, dass das Ja zur Situation, das Ja zur Originalität der Person, die uns gegenüber sitzt oder die wir begleiten dürfen, dass dieses Ja vor dem Nein, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein, das muss verändert werden, kommen muss. Das ist ein Ja zu Verletzlichkeit und Vergänglichkeit. Das Dafür statt das Dagegen, das Pro statt Anti in Klammer Aging. Die Zukunft vor der Gegenwart. Manchmal denke ich, wir kümmern uns sehr um das, was vergangen ist. Wo ist eigentlich unser Blick für das Kommende? Sind Therapeuten, so würde ich manchmal auch gerne fragen, sind wir als Begleitpersonen nicht auch, vielleicht auch unausgesprochen, sowas wie Zukunftserzähler und Zukunftsmaler? Das bleibe als Frage einfach mal hingestellt. Mehr als nur Problemlöser. Als Begleiter, Liebhaber des Lebens und nicht nur Liebhaber der Problemlösung. Für mich war das ein Geheimnis, das zu entdecken. Ich muss nicht jedes Problem lösen. Aber den Schatz in der einzelnen Person, die ich begleiten darf, das Leben lieb zu haben, der Person, die ich begleiten darf, das ist der entscheidende Punkt. Die Probleme als Normalität statt als Mittelpunkt des Lebens. Kurz, wir brauchen als Begleitpersonen einen, ich nenne es einfach mal Pro-Aging-Ansatz anstelle des weit verbreiteten sogenannten Anti-Aging-Ansatzes. Auch zur Frage 2 wieder eine kurze Zusammenfassung, hier auch auf der Folie. 5 Hinweise in Kurzform. Wir sind als Begleitpersonen einem Mentalitätsdilemma ausgesetzt. Wir sind herausgefordert, unser eigenes Älterwerden unser eigenes Verhältnis zum Alter zu klären. Wir haben ein berufliches Denken, ein Paradigma im Hinblick auf die Begleitung von Menschen. Und unsere Aufgabe besteht darin, dieses Paradigma zu reflektieren. Der Einblick in die Komplexität des Zusammenhangs Problem, Alter, wir selber, wächst bei Menschen in zunehmendem Alter. Die Ressourcen des christlichen Glaubens sind mehr denn je zu entdecken und zu nutzen und wir sind fähig, einen zukunftsträchtigen Denkansatz zu umschreiben. Darum darf gerungen werden. Und dies immer im Hinblick darauf, dass Alter nicht Abstieg, sondern potenziell mindestens Aufstieg ist. Ich habe eine zweite Begriffsklärung nicht vorgenommen im Titel, nämlich das mit der Anfechtung des Alters. Ich würde gerne diese Begriffsklärung vornehmen. Der Begriff der Anfechtung oder angefochtenes Dasein kommt aus dem Rechtswesen. Es ist zugegebenermaßen ein eigentümlicher Begriff. Der Begriff kommt nicht aus dem christlichen Hintergrund, jetzt für mich speziell, sondern eben aus der Rechtssprache. Es geht beispielsweise um die Anfechtung der letztwilligen Verfügung, der Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft, um Anfechtung von Zahlungsfähigkeit, um Anfechtung einer Vaterschaft und so weiter. Konkret, es wird uns etwas strittig gemacht, was uns letztlich zustehen würde. Ein kleiner grundsätzlicher Hinweis aus der Gerontologie. Wir definieren Alter nicht einfach als zunehmende Gebrechlichkeit, sondern als zunehmende, ich orientiere mich da an Andreas Kruse, falls der bekannt ist. Wir definieren Alter nicht als zunehmende Gebrechlichkeit, sondern als zunehmende Verletzlichkeit. Das heißt, Gebrechlichkeit kann sein, muss aber nicht sein. Anfechtbarkeit ist jetzt ganz analog ein Möglichkeitsbegriff. Es kann sein. Und wir merken wie bei Verletzlichkeit, dass die eine Person in ihrem Älterwerden angefochtener ist und eine andere Person eher weniger. Dazu auch nochmal 5 Hinweise. Erstens, die Anfechtung im Bereich der Gesundheit. Das Gute des Alters wird uns strittig gemacht durch unsere Gesundheit bzw. nicht vorhanden sein unserer Gesundheit, physische, psychische, soziale Krankheit. Das Dumme, in diesem Narrativ, dass sich alles um Krankheit dreht, kommen wir nicht aus dem Schema heraus, Alter ist krank und am Schluss eben tatsächlich Alter ist eine Krankheit. Ich habe vorhin schon gesagt, Alter ist eine grundsätzlich gesunde Angelegenheit. Warum eigentlich nicht? Wenn die Gesundheit angefochten ist, dann darf nicht gleichzeitig unser Mensch im Alter angefochten sein. Und manchmal denke ich, die Kunst von uns Begleitpersonen würde darin bestehen, dass wir diese Unterscheidung machen. Die Gesundheit mag angefochten sein. Damit ist aber nicht automatisch unser Älterwerden eine Krankheit und angefochten. Hinweis 2, die Anfechtung im Ja. Im Ja zur Vergänglichkeit, im Ja zur Verletzlichkeit, im Ja zum Älterwerden. Wir kennen heute eine Welt, die immer schneller, immer schöner, immer angenehmer, immer besser werden muss. Und genau dies wird logischerweise im Älterwerden zu einem ziemlichen Problem. Denn Alter ist eben nicht immer besser, schneller und schöner. Jede Therapie muss diese Dynamik ernst nehmen und darf sich nicht in die Ketten dieses Mottos immer besser, schneller, schöner legen lassen. Wir brauchen ein Ringen um ein Ja zum Alter, ein Ringen um Ja zur Verletzlichkeit, das ist okay, ein Ja zur Vergänglichkeit. Und das hat mich dermaßen herausgefordert, dass ich eben dieses Buch schreiben musste, ein Ja-Mensch werden, lebensverändernder Aufbruch in einer unperfekten Welt. Es liegen einige Exemplare hinten. Die Anfechtung des Ja. Als nächstes die Anfechtung im Zukunftsbild. Reimer Gronemeyer, vielleicht kennen Sie ihn, der schreibt mit 86 immer noch Bücher, das gibt es manchmal, lesenswerte Bücher sogar. Darin beschreibt er, übrigens der Titel, die Altersdiskriminierung. Er schreibt, das Verschwinden des Christentums, des Glaubens und der Kirche, ja der Religion überhaupt, hat den Begriff, die Sache selbst und das Nachdenken darüber mit in den Abgrund gerissen. Dieses Verschwinden ficht unsere Zukunft an. der christliche Glaube immerhin sagt, das Beste kommt noch. Und was, wenn diese Hoffnung in den Abgrund mitgerissen wird? Zukunft, so der Hinweis, ist angefochten und damit ist Alter als Höhepunkt des Lebens angefochten, wenn uns eben die Zukunft entrissen wird. Und deshalb mein Votum, wir als Begleitpersonen sind immer wieder die Menschen, die ein Bild der Zukunft vielleicht dann eröffnen, noch bevor wir irgendwelche komischen Muster aus der Vergangenheit bewältigt haben. Hinweis 4, die Anfechtung im Bereich von Biografie und Bilanz. Es ist betrüblich, wenn Menschen ihr Leben ohne, das klang heute Morgen schon an, ihr Leben ohne Sinn und Hoffnungshorizont bilanzieren. In einem Roman der 42-jährige Literaturprofessor William Stamer, in einem Roman von John Williams, sagte, dass es nichts gibt, woran er sich gerne erinnert und nichts, worauf er sich freut. Zitiert nach dem Buch von Barbara Bleisch, Die Mitte des Lebens. Die Vergangenheit bekommt dann ein nicht ihr zustehendes negatives Übergewicht. Chancen der Gegenwart und vor allem Chancen der Zukunft geraten so in den Hintergrund. Und genau das halte ich für etwas ziemlich Schwieriges. Ich halte auch die Aussage, dass wir immer mehr Vergangenheit und immer weniger Zukunft haben, halte ich für eine der gefährlichsten Sätze, die uns in der Begleitung älterer Menschen begegnet. Die fünfte Anfechtung, die sozial-spirituelle Anfechtung. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, auf das Du angelegt. Am Du wird er zum Ich. Martin Buber lässt grüßen. Der Individualismus rächt sich im Alter bitterlich. Der Mensch ohne ein Du ist nicht überlebensfähig. Und wenn der Höhepunkt Alter strittig gemacht wird durch das Entfallen einer bejahenden gegenwärtigen und einem zukunftsweisenden Du, dann ist es wirklich im Alter schwierig. Vielleicht ist ein guter Therapeut, Therapeutin, je als älter als Gegenüber der beste Therapeut, wenn er dieses Du überhaupt repräsentiert. Vielleicht bewusst oder unbewusst stellvertretend für den Gott, der sagt, ich bin da. Wieder einmal eine kurze Zusammenfassung der Anfechtungen. 5 Hinweise, Anfechtung im Bereich Gesundheit, Anfechtung im Ja zum Älterwerden trotz Verletzlichkeit und Vergänglichkeit, Anfechtung im Bild der Zukunft und der Hoffnung, Anfechtung im Bereich Biografie und Bilanz, Anfechtung im Bereich sozial, spirituelles Unterwegssein. Zum Schluss 6 Hinweise, jetzt, damit es dann auch vollständig wird und 21 Hinweise umfasst. Zur Frage 4, 6 Hinweise, wann hätten wir in 10 Jahren Grund, mit uns selber glücklich und zufrieden zu sein? Anders gefragt, wann wäre die Aussage zu uns, die wir hier sitzen, berechtigt, Sie haben einen guten Job gemacht? Das sind natürlich jetzt Unterstellungen. Ich mache die Hinweise trotzdem. Ich habe sie hier notiert. Gut sind wir, wenn wir eine echte Hilfe waren, spezifische Herausforderungen im Alter, gerade angesichts von zunehmender Verletzlichkeit, Vergänglichkeit und Anfechtung gut zu bewältigen. Hinweis 2, gut sind wir, wenn wir Lust auf Zukunft und Hoffnung gestiftet haben, auch wenn aktuelle Herausforderungen nicht oder nur begrenzt zu bewältigen waren. Hinweis 3, gut waren wir, wenn an uns als Begleitpersonen sichtbar und fassbar geworden ist, dass Alter trotz zunehmender Verletzlichkeit eine gesunde und erfrischende Angelegenheit ist und werden kann. Hinweis 4, gut sind wir, wenn Menschen im dritten Drittel ihres Lebens bei uns lernen, mündig und klug mit unabänderlichen Dingen umzugehen. Sie also beispielsweise sagen können, was sich im Unabänderlichen ihres Lebens bewährt oder im Umgang mit dem Unabänderlichen ihres Lebens bewährt, also als echt und wahr erweist. Hinweis 5, gut waren wir, wenn es uns gelingt, die Macht und Wucht einer immer besser sein sollenden Gegenwart an den Chancen einer gelingenden Zukunft vor dem Tod und nach dem Tod relativiert werden. Hinweis 6. Gut sind wir, wenn es uns gelungen ist, alte, sehr alte und sterbende Menschen in der Hochschule des Alters als Lehrer und Lehrerinnen für eigenes Älterwerden zu verstehen und das, was wir sehen, hören, wahrnehmen, verfügbar zu machen. Gratuliere Ihnen, Sie haben 21 Hinweise im 21. Jahrhundert anhören dürfen oder müssen. Völlig klar, jeder dieser Hinweise bedarf der Vertiefung. Unsere Chance ist, dass wir als Lernende unterwegs sein dürfen, im besten Fall als Lerngemeinschaft unterwegs sein dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Überblick und diese wertvollen Hinweise, die du uns in deinem letzten Vortrag mitgegeben hast. Wir haben noch Gelegenheit für 2 oder 3 Fragen aus dem Publikum hier oder auch vom Online. Gibt es Überlegungen? Vielleicht darf ich sonst eine anschließen. Du hattest diese spannende Bemerkung gemacht, dass es jetzt gerade in der therapeutischen Begleitung vielleicht nicht nur darum gehen sollte, sich als Problemlöser zu verstehen, sondern durchaus auch als Wegbereiter in die Zukunft hineinzuschauen, also aus den Ressourcen des Betroffenen zu schöpfen. Und das ist etwas, was uns tatsächlich sehr, sehr am Herzen liegt und auch nicht nur uns, sondern so in der modernen Psychotherapie, wo wir sehr stark mit Werten arbeiten, Werteorientierung. Es eben darum geht, wirklich die Patienten, die Menschen in der Not so zu begleiten, dass sie aus ihren Werten heraus wie neue Orientierung entwickeln, neue vielleicht Fixsterne am Firmament entdecken, wo sie sich orientieren möchten. Also das ist sehr im Sinne unserer therapeutischen Arbeit, aber freue mich, dass wir da mit dir so einer Sichtweise sind, genau.
Meine Standardfrage dabei in der Begleitung von älteren Menschen heißt, was sehen Sie? Neben den ganzen Fragen, wie ist das alles geworden und wann sind Weichen gestellt worden in Ihrem Leben? Die Frage, was sehen Sie? Auch bettlägerige Persönlichkeiten, Personen, wenn sie so zum Fenster rausschauen oder die weiße Decke des Heimes oder des Zuhauses oder so. Was sehen Sie? Mir hat interessanterweise noch keine pflegebedürftige Person gesagt, ich sehe die weiße Decke. Sondern die sehen irgendwas. Was sehen sie? Und dann an diesem Bild zu arbeiten, das wäre wahrscheinlich die spannende Angelegenheit.
Ja, überhaupt im Bild zu arbeiten, genau. Also etwas, was sehr stark in der Kunsttherapie, in den gestaltenden Therapien auch eindrücklich ist, wie da Zugänge möglich werden, übers Bild zu Themen, zu Dingen, die vielleicht lange vergessen waren oder gar nicht auf dem Schirm, auf dem Bildschirm waren sie nicht, aber im gestaltenden Prozess dann doch zum Vorschein kommen. Also das Bild auch als eine sehr wertvolle Ebene, ein wertvoller Zugang. Ja, da gibt es eine Meldung aus der Mitte.
Vielleicht noch die Frage als Rückblick auf den ganzen Tag. Wo sehen Sie die Therapie in Altersheimen oder in Heimen für Menschen mit Behinderung? Weil ich beobachte, dass da eigentlich eher wenig gemacht wird, vor allem im Bereich Psychotherapie, was wir heute gehört haben.
Markus, magst du beginnen?
Ja. Also ich habe die Chance genutzt, mit dem ersten Referenten heute Morgen über die Frage nochmal zu reden. Und es ist eben schon ziemlich deprimierend, angesichts des ohnehin existierenden Mangels an Pflegefachpersonal, dann noch zu sagen, hey, und jetzt brauchen wir das und das und das auch noch. Meine Devise heißt, wir als Tätige an solchen Institutionen, wir müssen uns als die entscheidenden Begleitpersonen verstehen, gegebenenfalls als die Therapeuten. Und diese Therapie ist nicht immer in vier Wänden eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde, sondern die ereignet sich wahrscheinlich sehr oft in kurzen Begegnungen von 5 Minuten, 10 Minuten. Und dann ist für mich immer die Riesenherausforderung, mit welcher Frage gehe ich jetzt auf diese Person zu? Was möchte ich eigentlich von dieser Person wissen? Was interessiert mich bei dieser Person? Ich weiß, dass Sie einige Interessen haben. Das kann ich auch abfragen. Aber manchmal ist es ganz hilfreich, dass ich mich als, ich sage jetzt nicht Therapeut, aber doch als therapeutische Begleitung verstehe, weil eben die Unterversorgung sonst sehr, sehr offensichtlich ist.
Aber das Problem ist tatsächlich auch erkannt, also auch auf Ebene von der Gesundheitsdirektion vom Kanton Basel-Stadt, dass es genau für Menschen, die jetzt in Heimen untergebracht sind, wohnen, leben, dass dort die Versorgungssituation tatsächlich nicht gut ist. Und dann, wenn es zum Beispiel zu Krisen kommt, dann irgendwann vielleicht, wenn Dynamiken entstehen, dann irgendwann kommt die Zuweisung in die Klinik, die aber auch nicht ideal ist als Ort, weil es mit einem Ortswechsel verbunden ist, viele irritierende praktisch Entwurzelungsphänomene da sind. Und da ist wirklich eine Initiative, die psychotherapeutische Versorgung dort auch zu verstärken. Jetzt geht es natürlich auch um Finanzierung und Gelder. Das ist eine Initiative, die beim Großen Rat dann noch verabschiedet werden muss. Aber das ist tatsächlich erkannt als ein Thema im Kanton. Ja. Da noch eine Meldung, jawohl.
Mir kommt schon den ganzen Tag ein Satz von Viktor Frankl in den Sinn, geht mir so durch den Kopf, so sinngemäß heißt er, wir sind geneigt, das Stoppelfeld der Vergänglichkeit in den Blick zu nehmen, anstatt dass wir die vollen Scheunen der Vergangenheit betrachten. Also die Vergangenheit, die so reich ist und nicht die Vergänglichkeit, was dahin ist. Sie haben eben irgendwie etwas gesagt, dass es den Werten oder werteorientierte Therapieansatz der Sonnenhalde entspricht. Mich würde interessieren, welchen Stellenwert hat die Logotherapie bei Ihnen in der Sonnenhalde in Anknüpfung an Frankl?
Ja, also tatsächlich so in der modernen psychotherapeutischen Entwicklung, da war tatsächlich also mit der Logotherapie von Frankl so ein Beginn, was man dann auch als spirituelle Wende bezeichnet in der Psychotherapie, also nachdem vielleicht lange Zeit das eher ausgeklammert war, also so die klassische Psychoanalyse zum Beispiel auch religiöse Fragen bewusst eine Zeit lang wie außen vor gelassen hat, wo klar wurde, es ist eben doch ein tiefes Bedürfnis des Menschen, dass man auch Sinnfragen stellt, also Logos, der Sinn, die Logotherapie. Und daran hat sich dann in der weiteren Entwicklung auch der Psychotherapie so die ganz klassische kognitive Verhaltenstherapie, die ja zunächst so ein bisschen kochrezeptartig vielleicht daherkommt, man nehme eine Angststörung und nehme dann diverse Dinge vor, die auch funktionieren, aber natürlich oft ein bisschen kurz gegriffen sind, wo wir so in dieser sogenannten dritten Welle der Therapie wirklich den Einbezug auch von Spiritualität und Sinnfragen drin haben und sehr stark zum Beispiel in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie werteorientiert arbeiten und eben nicht sagen, wir müssen jetzt alle Probleme lösen und immer noch mehr Energie reinstecken, um die auch in der somatischen Medizin jetzt die Schmerzen mit noch einer Operation anzugehen, sondern wie zu akzeptieren, da gibt es Dinge, die sind schwierig, aber statt alle Energie in diesen Kampf zu stecken gegen diese Symptomatik, gegen die Angst, gegen die Schmerzen, man macht das, was sinnvoll und möglich ist, natürlich, aber darüber hinaus ist die Frage, wofür soll es mir eigentlich gut gehen? Also was ist mir wertvoll und wichtig? Welchen Dingen möchte ich mich zuwenden? Also das ist so der Teil vom Commitment, von der Hingabe. Und das ist tatsächlich auch ganz wissenschaftlich evidenzbasiert hochwirksam. Sogar auch ein Stück weit diagnoseübergreifend. Klar kann man dann auch diagnosespezifische Therapiemodule dann auch entwickeln, aber sind tatsächlich übergeordnete wirksame Mechanismen, wenn man eben nicht nur stehen bleibt, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp bei der Symptombekämpfung, sondern wirklich der Frage nachgeht, warum ist es denn gut, wenn es mir gut geht? Was ist wichtig? Was möchte ich im Leben? Welchen Dingen möchte ich mich zuwenden? Genau.
Ja, es kommt nochmal so eine ganz andere Kategorie rein mit der Kategorie Werte und Sinn. das ist nicht unbedingt religiös, aber es hat nochmal eine andere Dimension, von der ich denke, sie hat etwas enorm Beflügelndes für Menschen, sowohl im Ausblick nach vorne als auch im Rückblick etwas auszuwerten. Wofür Absolut. War diese Krise sozusagen sinnvoll oder was habe ich jetzt daraus gezogen? Dadurch bin ich ein anderer Mensch geworden. Absolut. Und diese Qualität, ja.
Absolut. Im Sinne von diesem Wort, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wenn ich weiß, werteorientiert, was ist mir zentral wichtig, ist das hilfreich. Das können durchaus auch christliche Grundwerte sein. Und viele unserer Patienten kommen auch in die Sonnenhalde, weil sie natürlich wissen, dass das unsere Fundamente und Basis ist. Aber durchaus auch andere. Also wenn jemand mehr humanistisch unterwegs ist und nach Erkenntnis strebt und andere Dinge wichtig sind, dann kann das auch sehr, sehr wertvoll sein. Also das ist gar nicht so, dass die Wertearbeit in irgendeiner Form Missionsarbeit ist, sondern es geht wirklich darum zu schauen, was ist für diesen einzelnen Menschen wichtig und wertvoll. Und wofür lohnt es sich, gesund zu werden oder Kräfte zu mobilisieren, auch wenn da noch Probleme da sind, wenn jetzt nicht die Angst komplett weg ist, also wenn da noch gewisse Restsymptome da sind, trotzdem mich dem zuzuwenden. Und dann ist es ganz spannend, dass gerade durch die Zuwendung zu den Werten die Symptomlast sogar abnimmt und nicht, ich muss erst mal die Symptomlast reduzieren, bevor es losgeht. Sonst bin ich wie so ein Schiff im Hafen, was immer nicht losfährt, weil immer irgendwas zu reparieren ist, sondern auf hoher See und dann zeigt sich, was uns seetüchtig macht. Genau. Ja, gibt es noch eine Frage, glaube ich? War da gerade noch eine Meldung? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich dir, lieber Markus, nochmal ganz herzlich für den schönen Abschlussvortrag, Ihnen für die rege Diskussion und Teilnahme in allen Gefäßen. Applaus